Schweizer Gletscher. Eine ewige Eiswelt? Stellen Sie sich vor, in 100 Jahren gibt es in der Schweiz nur noch 2 Gletscher. Ein Schreckensszenario? Gletscher sind nicht erst seit jüngster Zeit in den Diskussionen über die Klimaerwärmung und die damit verbundene Gletscherschmelze ein Teil des öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurses. Schon im 16. Jahrhundert wurden erste Erkundungen in die eisigen Berge der Schweizer Alpen unternommen, wie frühe Reiseberichte zeigen. Anhand ausgewählter Themen erfahren Sie, wie die Glaziologie ihren Lauf nahm und wie Veränderungen mittels historischer Dokumente und aktueller Daten verfolgt werden können. Auch an der ETH Zürich hat die Erforschung von Gletschern, nicht zuletzt in der Schweiz, eine lange Tradition. Von Feen und bösen Geistern. Die Entmythisierung der Gletscher. Bereits der Schriftsteller Max Frisch schrieb in seinem Werk Antwort aus der Stille, eine Erzählung aus den Bergen von 1937, folgende Worte zu den Gletschern. Und in den Gletschern, die so stumm in diesem fahlen Mondlicht liegen, klaffen und gähnen nun die Spalten, wie aufgerissene Fischmäuler. In den Wänden schimmert der Schnee, als könne man seine Kälte sehen. Und so ungeheuer ist alles, wenn man weiß, dass ein Mensch da draußen ist, irgendwo in einer solchen Wand, wo es kein Vorwärts und kein Rückwärts gibt, nur diese tödliche Kälte des Raumes. Die moderne Wissenschaft definiert Gletscher als Massen aus körnigem, porösem Firn und kristallinem, dichtem Eis. In der Volksliteratur sah man Gletscher jedoch als eine eigene, unberührte Welt innerhalb der Schweizer Alpen an. Sie wurde aus der Ferne beobachtet und gleichzeitig als ein fantastischer Ort gefürchtet, bewohnt von Feen, bösen Geistern und dem Teufel selbst. Kein Wunder wurden in der Schweiz sowie im ganzen Alpengebiet rund um diese mythische Eiswelt Sagen, Märchen und Legenden gewoben. Naturwissenschaftlich und künstlerisch tätige Personen fingen allerdings an, den Mythos Gletscher in Frage zu stellen und das weiße Gebiet zu bereisen. Der Landvogt Aegidius Tschudi 1505 bis 1572 und der Humanist Sebastian Münster 1489 bis 1552 gehörten zu den ersten, welche die beschwerlichen Reisen auf sich nahmen und die ältesten Beschreibungen der Schweizer Gletscher verfassten. Erst im 18. Jahrhundert machte jedoch der Zürcher Aufklärer Johann Jakob Scheuchzer 1672 bis 1733 einen entscheidenden Schritt in der Gletscherforschung. Er bereiste das Alpengebiet systematisch und schrieb seine Beobachtungen über den Rhone-Gletscher sowie den unteren und oberen Grindelwald-Gletscher in Reiseberichten nieder. Diese Betrachtungen wurden später als entscheidend für die Entwicklung der Gletscherkunde eingestuft. Scheuchzer gilt seither als Vater der Dilatationstheorie. Die Reiseberichte Scheuchzers und insbesondere seine darin enthaltenen Schweizer Karten hatten kurz nach Veröffentlichung, nach heutigen Maßstäben, die Wirkung einer eigentlichen Marketingkampagne. Durch seine Werke entdeckte Europa die Schweiz als Reiseland. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts, beeinflusst durch die Romantik und den Ruf »Zurück zur Natur«, stürmten schließlich Touristen und Bergsteiger die Schweiz und ihre Alpenwelt. Die Ära des Massentourismus begann und Reisen zu den Gletschern wurden als romantische Bergerlebnisse inszeniert. Der Reiserausch brachte auch die ersten Urbanisierungszeichen der Gletscherwelt hervor. Alphütten und Hotels machten die Abgelegenheit der massigen Eisberge erträglicher. Dazu hören Sie Sachbuchautorin und Kulturhistorikerin Barbara Piatti zum Thema historische Reiseberichte.
Gletscher gehörten zu den größten Attraktionen einer Schweizer Reise schon im späten 18. Jahrhundert. Also wer immer in die Schweiz kam, hat einen Gletscher eingebaut in sein Reiseprogramm. Dort gab es auch schon recht früh eine Art Infrastruktur für diese Reisenden. Es wurde eine kleine Holzhütte gebaut, man hat dort Bänke reingestellt, es gab einen Kamin, es gab Spiegel. Und die Reisenden konnten so geschützt vor der Kälte und auch vor Wetterumschlägen da in der Hütte sitzen und auf den Gletscher hinausblicken, der, das ist ganz wichtig, gerahmt war durch das Fenster, sodass er wie ein Bild erschien und die Reisenden eben ohne Gefahr quasi auf dieses Naturschauspiel hinausschauen konnten. in diesen historischen Reiseberichten über Gletscher im 18. und 19. Jahrhundert. Da gibt es eigentlich drei Gemeinsamkeiten, die man in fast allen Büchern findet. Zum einen ringen die Reisenden um Wörter, wenn es darum geht, den Gletscher zu beschreiben, den sie gerade vor sich sehen. Sie weichen dann aus auf ein Wortfeld des Meeres. Sie sprechen von einem Eismeer oder von gefrorenen Wellen und Wogen und versuchen so, dieses Phänomen, das noch ganz unvertraut ist, eben in Worte zu fassen. Zweitens geben sie sich gegenseitig Empfehlungen. Man liest häufig von der Empfehlung, dass man den Gletscher um die Mittagszeit besuchen soll, wenn die Sonneneinstrahlung am stärksten ist und dann eben dieses hocherwünschte Grollen und Krachen des Gletschers zu hören ist, was manche für fast eindrücklicher hielten als den visuellen Anblick. Und drittens wird häufig darauf hingewiesen, dass der Gletscher oder das Gletschererlebnis mit einem großen Kontrast verbunden ist. Man stand eben noch am Gletscher, hat den vielleicht berührt und bewegt sich ein bisschen zur Seite, bewegt sich ein bisschen weg und steht mitten in einer Blumenwiese, wo man wieder Alpenblumen pflücken kann. Wissenschaftsgeschichtlich ist es sehr interessant, mehrere dieser Reiseberichte zu vergleichen, vielleicht über 100, 150 Jahre. Dann sieht man nämlich, dass im 18. Jahrhundert der Fokus ganz stark eben auf der Faszination, auf dem Staunen vor dem Gletscher lag. Und im 19. Jahrhundert, auch mit den neuen technischen Möglichkeiten, mit den alpinistischen Möglichkeiten, zoomt man buchstäblich an die Gletscher heran. Es gibt dann auch die Möglichkeit, eben zu fotografieren, zu vermessen. Und man sieht dann, dass diese Reiseberichte facettenreicher werden, dass mehr Informationen hineinfließen und eben auch dieses Wortfeld des Eismeeres deutlich erweitert wird durch andere Aspekte.
Seit dem 19. Jahrhundert eroberten Eisen- und Seilbahnen und später sogar Helikopter den Weg zu den Gletschern, welche jetzt rasch und bequem erreicht werden konnten. Dank frühen künstlerischen Darstellungen gelten Gemälde und Illustrationen in Reiseberichten auch heute noch als wertvolle historische Dokumente. So wählte der Schweizer Landschaftsmaler Caspar Wolff 1735 bis 1783 in 32 seiner beeindruckenden Gemälde Gletscher als Thema. Um sie zu malen, unternahm er gefährliche Reisen in die Schweizer Bergwelt. Zahlreiche Reiseberichte wurden auch mit den Zeichnungen der beiden bekannten Schweizer Künstler Gabriel Lori Vater 1763 bis 1840 und Sohn 1784 bis 1846 illustriert. In Picturesque Tour Through the Oberland in the Canton of Bern in Switzerland, erschienen in London im Jahr 1823, veröffentlichte Gabriel Lori der Jüngere eine Auswahl seiner Gletscherzeichnungen. Durch die Verbreitung der Abbildungen wuchs das wissenschaftliche Interesse an den Gletschern und dem Lebensraum Alpen. Gletscher als Forschungsdiskurs. Frühe Theorien und Durchbruch der Glaziologie. Die Pioniere der wissenschaftlichen Gletscherforschung verfassten und veröffentlichten ihre Beobachtungen weiterhin als Reiseberichte. Denn Glaziologie und Alpinismus waren schon damals unmöglich voneinander zu trennen. Die Erforschung der Gletscher bedeutet nämlich keine Laborarbeit, sondern hartnäckige Auseinandersetzung mit den rauen Eismassen. Einer der ersten modernen Glaziologen war der Genfer Professor Horace Bénédict de Saussure, 1740 bis 1799. Er unternahm mehrere Forschungsreisen und publizierte seine Beobachtungen und Messungen im Werk Voyage dans les Alpes. Auch die Schweizer Forschertriade Ignaz Wenetz, 1788 bis 1859, Jean de Charpentier, 1786 bis 1858, und Louis Agassiz, 1807 bis 1873, vertiefte den glaziologischen Diskurs zunächst um die Frage nach der Eiszeit. Ignaz Wenetz begründete die Idee einer Eiszeit, welche später durch Jean de Charpentier und Louis Agassiz in der Wissenschaft Anerkennung fand. Diese Theorie löste unter den Forschern große Aufregung aus. Die neuen Theorien wurden fortan nicht mehr als Reiseberichte verfasst, sondern auf der wissenschaftlichen Bühne verteidigt. Die Veröffentlichung von Agassiz' Werk Études sur les Glaciers im Jahr 1840 markierte schließlich den Durchbruch der Gletscherforschung. Einer der Urväter der Alpengeologie war auch der ETH-Professor Arnold Escher von der Lindt, 1807 bis 1872. Auf zahlreichen Studienexkursionen dokumentierte er seine Forschungsbeobachtungen mit umfangreichen handschriftlichen Karten und Zeichnungen der Schweizer Gletscher. Diese frühen Forschungsdaten stellen bis heute eine wertvolle Quelle für die Glaziologie dar. Mit seinen wissenschaftlichen Bestrebungen legte Arnold Escher von der Lind den Grundstein für die weitere Gletscherforschung an der ETH Zürich. Sein Student und Schützling Albert Heim, 1849 bis 1937, trat als leidenschaftlicher Geologe in seine Fußstapfen. Heim widmete seine Forschung ebenfalls den Gletschern und veröffentlichte seine Forschungsergebnisse 1885 in seinem bedeutenden Handbuch der Gletscherkunde. Anschließend hören Sie Professor und Glaziologe Martin Funk zur historischen Gletscherforschung an der ETH Zürich.
Die Zugänglichkeit der Gletscher ist natürlich ein Problem gewesen damals, als man zu Fuß die Gletscher erreichen musste. Es gab keine andere Möglichkeit, da musste man das ganze Material tragen. Wurden unter anderem Maulesel verwendet, um das Forschungsmaterial auf den Gletscher zu bringen. Heutzutage hat man Helikoptertransportmöglichkeiten und vor allem hat man Fernerkundungsmöglichkeiten, die man damals noch nicht hatte. Ja, auch die Forschungsmethoden haben sich verändert. Am Anfang der Glaziologie hatte man noch keine Computermodelle. Da wurde vor allem die Prozesse erforscht, theoretisch, und man hat parallel dazu Experimente gemacht. Aber man hatte nur beschränkt Möglichkeiten, diese physikalischen Vorgänge numerisch zu behandeln. Das sind auch Fließgeschwindigkeiten von Gletschern, die man erhoben hat anhand von Vermessungen an der Gletscheroberfläche. Das sind Schmelzbeträge, die damals erhoben wurden, Schneeakkumulationen. Eine Vielfalt von Daten, die relevant sind, um das Verständnis zwischen Klimaänderungen und Gletscheränderungen zu behandeln. Die Gletscher, vor allem die alpinen Gletscher, eignen sich sehr gut, um eine Konsequenz der Klimaänderung zu demonstrieren. Wenn man einen Gletscher betrachtet, vor 100 Jahren, bildlich und heute, dann sind die Veränderungen so deutlich, dass jeder versteht, was da abgelaufen ist. Und es gibt wenige solche Beispiele, die es anschaulich ermöglichen, die Konsequenz der Klimaänderung zu dokumentieren.
Eispickel, Schallwellen und Bohrungen. Messmethoden der Glaziologie. Um die Veränderungen der Gletscherwelt zu beobachten und zu erforschen, werden die Eismassen bis heute regelmäßig vermessen, sondiert und anhand von Bohrungen analysiert. Den Pionieren der Gletscherforschung standen allerdings nur Eispickel und Seil, wie sie auch Bergsteiger benutzten, zur Verfügung. Edward Whymper, der berühmte Erstbesteiger des Matterhorns, ließ in seinem Werk Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen in den Jahren 1860 bis 1869 sein Eisbeil illustrieren. Die Fotokamera wurde als Hilfsinstrument schon im 19. Jahrhundert eingesetzt. Vorreiter der fotografischen Aufnahme von Eiswelten war Ernest Edwards. Seine Bilder wurden von H.B. George in seinem Werk The Oberland and its Glaciers veröffentlicht. Moderne Fotokameras erlaubten stetig schärfere und präzisere Aufnahmen, aus denen Glaziologen Informationen über die Entwicklung der Gletscher über eine breite Zeitspanne ableiten können. Der technologische Fortschritt führte zu immer präziseren und leistungsfähigeren Instrumenten. Mit Theodoliten können heute Messungen an der Eisfläche vorgenommen werden. Für die Ermittlung der Eisdicke kommen Schallwellen zum Einsatz, welche ähnlich einem Sonar in die Tiefe geschickt, dort reflektiert und an der Oberfläche wieder registriert werden. Bohrungen und Sondierungen, welche durch die Pioniere noch manuell durchgeführt werden mussten, werden heute automatisiert vorgenommen. Niederschlagsmessgeräte zeichnen die Regenmenge permanent auf. Mit dem Aufkommen des Computers und digitaler Messgeräte wurde das Sammeln, Auswerten und Analysieren von glaziologischen Forschungsdaten hinsichtlich Präzision und Datenmengen in einem nie dagewesenen Ausmaß möglich. Aus der Luft erforscht. dank Geodaten zu neuen Modellen. Die Gletscherforschung war bereits seit ihrem Beginn als wissenschaftliche Disziplin stark mit der Kartografie verbunden. Dabei wurden und werden Gletschergrenzen auf Karten erfasst und Inventare der Gletscher eingerichtet. Heute lassen sich Veränderungen von Gletschern über Messpunkte via GPS, Radar oder Satellitenaufnahmen beobachten. Der Vermessung im Feld kommt aber nach wie vor eine hohe Bedeutung zu. Hierbei setzen Forscherinnen und Forscher immer häufiger sogenannte Unmanned Aerial Vehicles, kurz UAVs, deutsch auch Drohnen ein, welche die Gletscher überfliegen und diese sowohl über Laser- oder Radarmessungen als auch Luftbilder vermessen. Zur Modellierung der Gletscher bedient man sich dann üblicherweise einer Kombination aus Gletscherdaten mit bestehenden Geodatensätzen. In der Schweiz beispielsweise dem Höhenmodell Swiss Alti 3D. Zur digitalen Rekonstruktion der Gletscherverläufe wird üblicherweise eine Kombination von Analysemitteln und Daten verwendet. Dazu gehören kartografische Produkte wie topografische Karten bis ca. 1970 sowie immer häufiger auch Satellitenbilder, beispielsweise aus dem Landsat-Programm. Die Ränder der Gletscher werden aus den Satellitenbildern unterschiedlicher Zeitstände extrahiert. Und in Kombination mit den vorliegenden Höhenmodellen wird ein Volumen errechnet. Um Prognosen für die Entwicklung der Gletscher zu erstellen, ist die Kombination der historischen und aktuellen Daten mit Modellen beispielsweise aus dem Bereich der Klimaforschung erforderlich. Zukunftsszenario: Die Schweiz ohne Gletscher? Das Schmelzen der Eismassen ist ein sehr aktuelles Thema, worüber in der breiten Öffentlichkeit via allen Medienkanälen intensiv diskutiert wird. Im Sinne einer Sensibilisierungskampagne werden Zukunftsszenarien einer Schweiz ohne Gletscher dargestellt. Auch Schriftsteller machen mit, wie zum Beispiel Urs Augstburger, dem Autor der Familiensage Wässerwasser.
In der Schweiz wird der Klimawandel ja zuerst in den Bergen sichtbar und spürbar sein. Deshalb habe ich beschlossen, den Klimaroman Wässerwasser in den Bergen anzusiedeln. Ich habe dafür das Wallis gewählt, weil das eine lange Geschichte der Bewässerungswirtschaft und der Wasserknappheit hat. Ich habe dann die Berichte für den Weltklimarat ausgewertet, recherchiert auch in den schweizerischen Berichten, was das Bundesamt für Umwelt zum Beispiel voraussieht für das Jahr 2040 zum Beispiel. Und so habe ich dann diese Zukunft konstruiert, die wahrscheinlich so ein bisschen auch eintreten wird. Die Szenarien in Wässerwasser sind sicher sehr realistisch. Sie kommen einfach im Roman gehäuft vor. Das macht man natürlich als Romanautor, nimmt man Dinge, die zum Teil jetzt schon passieren, die mal aufploppen, nimmt man zusammen, verdichtet sie und dramatisiert sie ein wenig. Und Hitzesommer, das haben wir jetzt jederzeit schon. Wenn wir diese Hitzephase ein bisschen verlängert, sind wir sofort bei einer Trockenheit. Wenn wir zuvor noch einen trockenen Winter hatten, dann wird es noch schlimmer. Und so denke ich, ist das alles sehr realistisch. Es ist ein bisschen aufgebauscht, um die Zukunft vorherzusagen. Ja, ich befürchte, dass viele dieser Szenarien von Wässerwasser wahr werden. Man sieht es ein bisschen, Beispiel Gletscherschwund, da die Gletscher schmelzen in der Schweiz viel schneller, als man gedacht hat noch vor 10 Jahren. Gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass man das Bewusstsein irgendwie schärft für die Problematik. Und deshalb habe ich diesen Roman geschrieben, damit man da irgendwie sich des Problems wirklich bewusst ist und damit wir diese Entwicklung ein bisschen abbremsen können wenigstens.
Deutliche Warn- und Alarmsignale kommen auch von Wissenschaftlern. Bis in 100 Jahren werden die Schweizer Gletscher wegschmelzen. Die aktuelle Wissenschaft schließt absolute Schutzmöglichkeiten aus, aber weist optimistisch auf schadensbegrenzende Lösungen hin. Konrad Steffen, ETH-Professor für Klima und Kryosphäre, gibt abschließend Einblick in die zukunftsweisende Forschung.
Der Schnitt in der aktuellen Hitzeperiode liegt bei 37 Grad. Kein Tropfen Regen seit 3 Wochen. Die Föhren, die den Fliechwald berühmt gemacht hatten, sind längst den Flaumeichen gewichen und haben sich in höhere Lagen zurückgezogen.
Der Roman von Urs Augstburger ist sehr realistisch. Er zeigt Szenarien von 2041 mit Feuerbrünsten im Wallis, Steinschlag oder Gebiete, die Föhren werden absterben. Auch das sehen wir heute in unseren Modellrechnungen, dass sich die Föhren wahrscheinlich ersetzen durch Pflaumeichen Und interessant zu wissen ist, die Wälder sind ja Lawinenschutz heute. Das wird nicht mehr im gleichen Maße sein in Mitte dieses Jahrhunderts. Was machen unsere Gletscher in den nächsten 10 bis 100 Jahren? Wir wissen von dem CO2-Anstieg, dass wir eine 1,5 bis 3-gradige Erwärmung erwarten in den Alpen, das sich ja verstärkt. Und dadurch werden die meisten, wenn nicht alle Gletscher, in dem Alpenraum geschmolzen sein. Und nur auf den obersten Eiskappen gibt es noch einige Rücklagen von Eis, die dieses Jahrhundert überleben werden. Wir können sie nicht schützen, wir können keine Decken über die ganzen Gletscher ausbreiten, die die Sonnenstrahlen reflektieren würde, wie man zum Beispiel heute macht bei den Masten der Skilifter oder auch im Rhonegebiet, wo man eine Eishöhle gebaut hat. Wie sieht unsere Zukunft aus? Es ist nie zu spät, aktiv das CO2 zu reduzieren. Und zwar können wir nicht gleich machen, weitermachen wie heute, sondern wir müssen unseren CO2-Ausstoß effektiv verringern, und zwar um ca. 80%. Und dann werden wir heute gesichert, dass wir diese Erwärmung nicht über die nächsten 100 bis 200 Jahre erleben werden.